Heute mit der Sendung 100 Tage nach dem Brexit-Votum. Wann tritt Großbritannien aus der EU aus? Der 23. Juni wird als Schicksalstag in die britische und europäische Geschichte eingehen. Die Briten haben mehrheitlich dafür gestimmt, dass das Land die EU verlässt. Großbritannien ist nach wie vor gespalten, obwohl der von EU-Befürwortern befürchtete Crash der Wirtschaft ausgeblieben ist. Doch die Unternehmen rätseln, wie es weitergehen soll. Von der Premierministerin Theresa May, die David Cameron abgelöst hat, ist nur zu vernehmen, dass Brexit auch Brexit bedeute. Sie hat Brexit-Befürworter ins Kabinett geholt, die eigentlich zeigen sollen, wie es geht, die sich aber mehr darauf konzentrieren, sich gegenseitig zu blockieren. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon schließt ein neues Referendum über die schottische Unabhängigkeit nicht aus. Aus dem Vereinigten Königreich berichten Stefanie Pieper, Jens-Peter Marquardt und Thomas Spickhofen.
Thomas Harding sitzt auf seiner Terrasse auf einer Holzbank, schaut auf die hügeligen Wälder namens Ashford Hangers und trinkt Tee. Was sonst? Der Autor wohnt im 850 Seelendorf Steep in East Hampshire, eine Zugstunde südwestlich von London. Das pittoreske Steep ist Little England wie aus dem Bilderbuch. Doch Harding ist kein Little Engländer, im Gegenteil, er fühlt sich als Europäer. Das Brexit-Votum vor 100 Tagen hat ihn erschüttert und total überrascht.
I was totally surprised and maybe I would have done more beforehand. Maybe I would have campaigned and I think that's maybe true of a lot of people.
Hätte er geahnt, wie eng es wird, dann hätte auch er selbst vielleicht lauter für den EU-Verbleib geworben, sagt Harding in der Rückschau. East Hampshire hat mit ganz knapper Mehrheit für Remain votiert, doch landesweit waren eben nur gut 48% der Briten dafür. Eine Minderheit, wenn auch eine große, mehr als 16 Millionen Menschen, von denen viele nach wie vor enttäuscht sind, so wie Harding.
I think people still don't quite understand what they voted for and the consequences.
Die Brexit-Wähler dagegen hätten noch immer nicht recht verstanden, wofür sie eigentlich gestimmt haben und mit welchen Folgen, fürchtet der 48-Jährige. Die Engländer und die Waliser haben mehrheitlich für den Austritt aus dem europäischen Club votiert, die Schotten und die Nordiren dagegen. Harding respektiert das Votum des britischen Volkes und gibt sich auch nicht der Illusion hin, der Brexit sei noch irgendwie zu verhindern.
Großbritannien wird die EU verlassen. Wer nur eine Minute glaubt, das wird nicht passieren, der glaubt auch an Einhörner, an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen. Es wird passieren. Wacht auf, es wird passieren.
Wake up, it's gonna happen.
Auch wenn Zehntausende EU-Anhänger im Sommer in London gegen den Brexit demonstriert haben, auch wenn 4 Millionen Menschen eine Online-Petition für ein zweites Referendum unterschrieben haben, auch wenn manche Parlamentarier den EU-Austritt noch abzuwenden hoffen, dass sich frustrierte Brexit-Gegner in Scharen öffentlich auflehnen, kann der Schriftsteller Harding in all dem nicht erkennen.
Massive movement to overturn. Bollocks.
Das ist Quatsch. Es gibt keine Massenbewegung. Nicht so wie 2003, als 1 Million Menschen den Irakkrieg stoppen wollten. Etwas Ähnliches gegen den Brexit gibt es nicht.
Bereits wenige Stunden nach der Brexit-Entscheidung greift Harding zum Telefonhörer und ruft die deutsche Botschaft in London an. Er erkundigt sich, wie er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Harding hat ein Recht darauf, weil die Nationalsozialisten seine jüdischen Großeltern 1936 aus Berlin vertrieben haben.
For whatever reason, it popped into my head, listen, what can I do about this? And somewhere in the back of my head, I remembered that maybe I had a right to apply for German citizenship.
In den vergangenen Jahren hat Harding das frühere Sommerhaus seiner Großeltern am Großgliniker See nahe Potsdam restauriert, unterstützt von den Nachbarn und der Gemeinde. Diese gemeinsame Versöhnungsarbeit und das Willkommenheißen von 1 Million syrischen Flüchtlingen hat ihn, den britischen Juden, sein früheres Misstrauen gegenüber Deutschland ablegen lassen. Und jetzt kommt noch der Brexit dazu.
For me, one of my primary reasons is my daughter. You know, other people in my family are applying as well. You know, I'm not the only one.
Einen deutschen Pass möchte er aber nicht nur für sich, sondern vor allem für seine 17-jährige Tochter, damit ihr ein hoffentlich friedvolles Europa auch in Zukunft offen steht. Allen Demokraten, sagt Harding, sollte der Brexit eine Warnung sein, so wie der Aufstieg der AfD in Deutschland und der Zuspruch für Donald Trump in den USA.
I think Brexit's a warning and the rise of the AfD is a warning and the emergence of Trump is a warning and we need to listen to that.
Großbritannien, eine gespaltene Nation, die zu einen nicht leicht sein wird. Für beide Seiten, EU-Freunde wie EU-Kritiker, ist der 23. Juni 2016 ein Schicksalstag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Mit ihrer historischen Entscheidung haben die Briten nebenbei ein politisches Erdbeben ausgelöst, dessen Schockwellen auch 100 Tage nach dem Votum noch zu spüren sind.
Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU, 52-48 for leaving the EU.
Am 24. Juni morgens um 20:05 erklärte die BBC das Rennen für gelaufen. 52% der Briten hatten dafür gestimmt, die Europäische Union zu verlassen. Das überraschende Ergebnis schlug wie eine Bombe ein. Seitdem ist nichts mehr so, wie es war in Westminster. Der Erste, der an diesem Morgen die Stimme wiederfand, war Nigel Farage, der Vorsitzende der United Kingdom Independence Party, kurz UKIP. Der Europaabgeordnete und scharfzüngige Kritiker der EU hatte nach 25 Jahren sein Ziel erreicht. Er erklärte den Tag des Referendums zum britischen Unabhängigkeitstag.
Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
Mission accomplished, Mission erfüllt. Nigel Farage hatte mit der UKIP die anderen Parteien, vor allem die Konservativen, jahrelang vor sich hergetrieben und den Boden für den Austritt aus der EU bereitet. Jetzt konnte er die Führung der Partei abgeben. Die UKIP kürte Diane James zur neuen Vorsitzenden. Mit dem Aufmerksamkeits- und Unterhaltungswert ihres Vorgängers kann sie nicht konkurrieren. Aber das ist nach der Entscheidung der Briten für den Brexit vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Die regierenden Konservativen sind nach dem Referendum ebenfalls nicht mehr die Partei, die sie vorher waren. Premierminister David Cameron wollte mit dem Referendum die EU-Kritiker in seiner Partei ruhigstellen und war davon ausgegangen, dass die Briten für den Verbleib in der Europäischen Union stimmen würden. Eine gigantische Fehlentscheidung. Cameron kündigte sofort nach dem Referendum seinen Rücktritt an und erschien, als er das Rednerpult verließ, irgendwie erleichtert, dass er nun mit den Mühen des Brexits nichts mehr zu tun hat.
Right.
Camerons Nachfolge trat aber nicht etwa ein Politiker an, der vor dem Referendum für den Austritt aus der EU gekämpft hatte. Die Brexiters, einschließlich des populären Boris Johnson, stellten sich lieber gegenseitig ein Bein und überließen Theresa May, der bisherigen Innenministerin, das Ruder. May wollte das Land eigentlich in der EU halten, jetzt erklärte sie aber, sie werde den Willen des Volkes ausführen. Brexit bedeute auch Brexit. Und ihre Regierung werde daraus einen Erfolg machen, so das ständig wiederholte Mantra der neuen Premierministerin.
Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it.
Theresa May hat führende Köpfe der Brexit-Bewegung in ihr Kabinett geholt. Vermutlich ein kluger Schachzug. Sie müssen jetzt beweisen, dass der Austritt aus der Europäischen Union auch funktioniert. Boris Johnson, der eigentlich lieber selber Premierminister geworden wäre, ist jetzt Außenminister. Liam Fox soll als Handelsminister neue Verträge mit den großen Wirtschaftsnationen der Welt abschließen. Und David Davis steht an der Spitze des neuen Ministeriums für den Austritt aus der EU. Weit sind die drei Architekten des Austritts bisher nicht gekommen. Untereinander sind sie zerstritten. Nach der langen Sommerpause stellten sie erst einmal fest, dass in den Schubladen keine Pläne für den Austritt liegen. Brexit-Minister David Davis stellte sich Anfang September einer quälend langen Befragung im Parlament. Am Ende blieb in Erinnerung, dass er den Ausstieg aus der EU für die komplizierteste Angelegenheit aller Zeiten hält, noch schwieriger als die Schleswig-Holstein-Frage im 19. Jahrhundert.
This is likely to be the most complicated negotiation of modern times. It may be the most complicated negotiation of all times. I mean, by comparison, Schleswig-Holstein is an O-level question.
Die Schleswig-Holstein-Frage könnten nur drei Leute erklären, hatte der damalige britische Premierminister Lord Palmerston über den schwierigen Konflikt zwischen Deutschen und Dänen gesagt. Prinz Albert, der sei aber tot, ein deutscher Gelehrter, der sei darüber verrückt geworden und er selber, doch er habe alles vergessen. Die ungelöste Schleswig-Holstein-Frage führte 1864 zum Deutsch-Dänischen Krieg. Nun also der Brexit. Die Premierministerin hat angekündigt, das Kündigungsschreiben, das den Beginn der Scheidungsverhandlungen bildet, erst im kommenden Jahr in Brüssel zu überreichen, frühestens. Für eine funktionierende Opposition wäre die Planlosigkeit der Regierung eigentlich ein gefundenes Fressen. Doch die größte Oppositionspartei, die Labour Party, steckt seit dem Referendum in einem noch größeren Chaos als die Regierung. 80% der Labour-Abgeordneten im Unterhaus haben ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn das Misstrauen ausgesprochen und versucht, ihn zu stürzen. Vor allem, weil er nur halbherzig für den Verbleib des Landes in der EU gekämpft habe. Mit fatalen Folgen. Es waren tatsächlich enttäuschte Labour-Wähler, die dem Brexit zur Mehrheit verholfen haben. Die Labour-Basis wählte Corbyn jetzt aber erneut zum Parteivorsitzenden und so steht einer planlosen Regierung weiter eine gelähmte Opposition gegenüber.
Weit weg von den Machtkämpfen in London liegt Grimthorpe im nordenglischen Kohlebecken in der Nähe von Leeds. Die Durchgangsstraße steigt in einer leichten Rechtskurve hinauf bis zu einem Kreisverkehr und da ist der Ortskern auch schon wieder zu Ende. Ein paar Dutzend rote Backsteinhäuser auf beiden Seiten, ein Zeitungsladen, ein Sandwich-Imbiss, ein Friseur, am Ende noch ein Supermarkt. Hier wohnen die, die sich zurückgelassen fühlen, abgehängt von Wirtschaft und Wachstum, von Politik und Regierung. Die Straße durch Grimthorpe ist eine Straße der Verlierer, aber beim Referendum haben sie gewonnen. Fast 70% haben für den Brexit gestimmt.
Die Leute sind an einem Punkt, an dem sie die ganzen Kürzungen einfach satt haben. Und immer sagt man uns, was wir zu tun haben. In London sieht man das vielleicht anders, aber wir haben entschieden, dass es uns reicht und dass wir unser eigenes Land zurückhaben wollen.
Peter Hake steht für die einzige Erfolgsgeschichte von Grimthorpe, die von Dauer ist. Früher hat er in der Kohlemine gearbeitet, heute mit 72 organisiert er ehrenamtlich die Grimthorpe Colliery Band, eine Blaskapelle, die durch den Film Brassed Off auch in Deutschland bekannt geworden ist.
Sagt Nein zu dieser Erpressung und Ja zur Erhaltung unserer Zeche!
Gut, Jungs, gehen wir's an.
In dem Film ist die Kapelle das Hoffnungsprojekt für einen sterbenden Ort, wie Grimthorpe. Das Städtchen war erst eine Konjunkturlokomotive, und ist dann das Armenhaus des Landes geworden. Mitte der 90er machten alle Kohleminen dicht. Die Arbeitslosigkeit lag bei 50%, die Kriminalität stieg rasant an. Eine Studie der Regierung stellte damals fest, nirgendwo im ganzen Land geht es den Menschen so schlecht wie in Grimthorpe. Kate hat ihr ganzes Leben hier zugebracht. Jetzt sitzt sie vor einem Imbiss, den ihre Tochter betreibt.
Wir hatten eigene Werke und Fabriken und haben in einem blühenden Land gelebt. Dann sind wir in die EU gegangen und seither wird alles importiert.
Die EU hat keinen guten Ruf in Grimthorpe, obwohl von dort das meiste Geld für den Neuaufbau gekommen ist. 100 Millionen Pfund in 12 Jahren, mit dem Geld privater Investoren die größte Summe für eine einzelne Kommune. Dutzende Geschäfte und hunderte Arbeitsplätze sind rund um Grimthorpe entstanden. Zwei große Unternehmen ließen hier eine Fabrik und ein Lager bauen. Aber die Belegschaft dafür, sagt Kate, die hätten sie in Polen und Rumänien angeworben, weil die für weniger Geld arbeiteten.
Ich bin enttäuscht, wirklich enttäuscht. Dass sie die Jobs nicht hier anbieten, sondern in Polen, ist das, was die Leute aufregt.
Grimthorpe ist Teil des Bezirks Barnsley, der mehr als 200.000 Einwohner zählt. Allein 5.000 Rumänen seien in den letzten 3 Jahren dazugekommen, berichtet Steve Horton, der Bürgermeister von Barnsley. Die Zuwanderung verändere und belaste die Gemeinden.
I think it is a big issue with people, yes, and that's what they tell us on the doorstep. They've had enough of they'll say immigration, what they really mean.
Ja, das ist ein großes Thema für die Menschen und das erzählen sie uns auch an der Haustür. Sie sehen die große Zuwanderung aus Osteuropa, sie sehen den eigenen wirtschaftlichen Niedergang, sie fühlen sich alleingelassen. In einer Gegend, in der die Arbeit gut bezahlt wird und die öffentlichen Angebote funktionieren, hätte die Zuwanderung nie diese Bedeutung bekommen und zu den Ansichten geführt, wie wir sie jetzt haben.
Es sei viel zu wenig investiert worden. Die Beschäftigung sei von gut bezahlter Arbeit weg zu Arbeit für Mindestlohn gegangen. Die öffentliche Versorgung zum Beispiel mit Büchereien werde ständig gekürzt. Am Ende habe die EU dafür als Sündenbock herhalten müssen.
Der Kurs des britischen Pfunds fällt ins Bodenlose. Die Aktienkurse rauschen in die Tiefe. Panik macht sich breit. Es sind Chaostage am Londoner Finanzmarkt, unmittelbar nach dem Brexit-Entscheid. In den Wochen danach signalisieren Umfragen, dass die Stimmung bei britischen Unternehmen und Verbrauchern im Keller ist. Doch inzwischen hat sich die Lage in der Wirtschaft beruhigt. Brexit, war da was? Entwarnung will der Geschäftsführer der britischen Handelskammer, Adam Marshall, aber keineswegs geben.
Wir wissen schlicht noch nicht, wie das Referendum die Wirtschaft beeinflussen wird. Die Unternehmen müssen das erst verdauen, ebenso wie die Regierung und die europäischen Partner. Wir werden erst mittelfristig die Folgen sehen. Im Moment sind alle Wirtschaftsdaten noch mit Vorsicht zu genießen.
Viele Volkswirte erwarten, dass die britische Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr wegen des Brexit-Votums schwächer wächst. Um eine Rezession zu verhindern, ist als Retter in der Not die Bank of England eingesprungen. Sie senkte im August den Leitzins und offerierte eine dreistellige Milliardensumme, um eine Kreditklemme zu vermeiden. Die EU-Anhänger hatten vor dem Volksentscheid ein wirtschaftliches Armageddon prophezeit für den Brexit-Fall. Aber noch erweist sich die Konjunktur als einigermaßen robust. Die Shopping-Laune ist den Briten nicht vergangen. Das gilt selbst für den teuren Londoner Immobilienmarkt, für den jedoch erst die nächsten Monate und Jahre entscheidend sein werden, sagt Tom Bill von der Maklerkette Knight Frank.
Wir müssen abwarten, wie ein neuer Deal zwischen Großbritannien und der EU aussieht, insbesondere für die Finanzbranche in London.
Bislang ist das Vereinigte Königreich wie alle EU-Staaten Mitglied des Binnenmarktes. Was daraus wird, ist ungewiss, solange die Eckpunkte eines neuen Handelsabkommens noch nicht klar sind. Das bereite etwa den Banken und Versicherungen in der City of London Kopfzerbrechen, die über die sogenannte Reisepassregelung derzeit überall in der EU tätig sein können, sagt Anthony Brown, der Chef des britischen Bankenverbandes.
Wer für eine internationale Geschäftsbank in der gesamten EU tätig ist, für den ist dieses Passporting essentiell. Die Banken wollen deshalb genau diesen Zugang behalten, um weiter von London aus ihre Kunden in ganz Europa zu bedienen.
Aber nicht nur die Finanzbranche und Exporteure in Großbritannien rätseln, welche Spielregeln nach dem Brexit für ihr Geschäft in der EU gelten. Auch ausländische Unternehmen plagt die Ungewissheit, zum Beispiel Bosch, dessen britisches Hauptquartier in Denham nordwestlich von London liegt. Noch hat Steffen Hoffmann, der Chef der britischen Tochter, keine Absicht, seine Koffer zu packen. Aber glücklich über den Brexit-Entscheid ist der Bosch-Manager nicht.
Wenn man größere Investitionen hat, ich spekuliere jetzt auch über Bosch hinaus, dann, und man hat die Möglichkeit, ein bisschen zuzuwarten, dann wird man das wahrscheinlich tun. Ja, Unsicherheit bringt eben genau das mit sich, dass man dann versucht, möglicherweise größere Vorhaben erstmal zurückzustellen, wenn man es kann.
Ausländische wie einheimische Unternehmer auf der Insel haben 100 Tage nach dem Brexit-Votum viele Fragen und wenig Antworten. Werden Produkte beim Import aus der EU und beim Export in die EU künftig mit Zöllen belegt? Und wie kompliziert wird es dann, europäische Lieferketten aufrechtzuerhalten? eine Investitionszurückhaltung droht. Andere machen da lieber Nägel mit Köpfen.
Tony is going to be leaving London. He's the first one to head over to Berlin.
Bereits im Sommer haben die Start-up-Unternehmer Julian Balladurage und Toni Horn einen Standort in Berlin eröffnet. Gegründet haben die beiden Deutschen ihre Webdesign-Firma MBJ vor ein paar Jahren in London. Aber nach dem Brexit befürchten sie, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit enden könnte und es damit in Großbritannien komplizierter wird, kreative Talente aus der ganzen EU anzuheuern.
Und wenn jetzt in ein paar Jahren es dazu kommen sollte, dass all diese Leute ein Visum brauchen, dann sind wir doch schon relativ flexibel, wenn wir Berlin noch in der Hinterhand haben.
MBJ gibt den Standort London zwar nicht auf, will aber künftig an der Spree expandieren, dem Brexit sei Dank. Die deutsche Hauptstadt hofft, weitere Jungunternehmer anzulocken und hat kürzlich ein neues Wirtschaftsbüro in London eröffnet. Der Finanzplatz Frankfurt am Main bietet sich derweil etwa US-Banken mit Europasitz in London als alternativer Standort an. Für viele Firmen ist ein Umzug allerdings keine Option, etwa für die Whisky-Brennereien hoch im Norden. Echter Scotch muss schließlich aus Schottland kommen.
62% der Schotten haben für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Das Ergebnis des Referendums war deshalb für viele hier ein Schock.
So sad and so angry. I feel like somebody's stolen my future.
Sie sei so traurig, sie fühle sich, als habe ihr jemand die Zukunft gestohlen, sagt die 29 Jahre alte Anna. Sie arbeitet an der Universität in Glasgow, organisiert den Studentenaustausch mit anderen europäischen Hochschulen. Anna hatte beim Referendum über die schottische Unabhängigkeit dafür gestimmt, dass Schottland ein eigenes Land werden soll. Jetzt hat sie das Votum der Engländer und Waliser für den Ausstieg aus der EU nur noch mehr in ihrem Wunsch bestärkt. Schottland solle lieber Teil der Europäischen Union als Teil Großbritanniens bleiben.
If that is the way in which to stay in the EU, I'd rather be Scotland within the EU than Scotland as part of the UK and not in the EU.
Beim Schottland-Referendum vor 2 Jahren gab es keine Mehrheit für die Unabhängigkeit von Großbritannien. Zu groß war die Angst davor, wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen zu müssen. Der 63 Jahre alte Bibliothekar John hat damals mit Nein gestimmt. Jetzt will aber auch er raus aus Großbritannien. Er glaubt, dass viele, die damals Nein zur Unabhängigkeit gesagt hätten, jetzt Ja sagen würden, um als unabhängige Schottland in Europa bleiben zu können.
But I think now there'll be a lot of people like myself who are probably thinking, no, we'll vote to have independence, but independence within Europe.
Nicola Sturgeon ist schottische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der schottischen Nationalisten, die seit langem für die Unabhängigkeit von Großbritannien kämpfen. Sie sagt, nachdem das EU-Referendum die Zeichen auf Brexit gestellt habe, liege jetzt ein neues Referendum über die schottische Unabhängigkeit auf dem Tisch als Option.
Wir sind entschlossen, alles zu tun, um die schottischen Interessen zu schützen. Das schließt die Option der schottischen Unabhängigkeit ein, wenn es klar werden sollte, dass die schottischen Interessen innerhalb Großbritanniens nicht geschützt werden können. Wenn wir diese Option aufgeben würden, wären wir der Gnade Londons ausgeliefert, egal wie schädlich die Entscheidungen dort für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unseren Platz in der Welt auch wären.
Ein neues Referendum über die schottische Unabhängigkeit ist also zunächst einmal nur eine Drohung. Premierministerin May hat zugesichert, Schottland an der Entwicklung einer Brexit-Strategie zu beteiligen. Die schottische Ministerpräsidentin hat dafür bereits ein paar Pflöcke eingeschlagen.
Wir müssen Mitglied des europäischen Binnenmarktes bleiben. Ich könnte akzeptieren, dass die Premierministerin England und Wales aus der EU herausnimmt, aber sie hat kein Mandat, jeden Teil Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt herauszulösen.
Die schottische Ministerpräsidentin schreckt auch deshalb noch vor einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum zurück, weil sie dieses erneut verlieren könnte. Längst nicht alle Schotten sind davon überzeugt, dass sie mit der Unabhängigkeit besser dran wären. Die Rentnerin Christine und der 23 Jahre alte Aaron aus Glasgow wollen kein zweites Unabhängigkeitsreferendum.
Ich glaube immer noch an Großbritannien.
Als zusammengehörender Staat sind wir viel stärker. Und so ein Aufnahmeprozess für die EU würde doch Jahre dauern.
Die aktuellen Umfragen zeigen, dass es derzeit in Schottland keine Mehrheit für die Unabhängigkeit gibt. Nicola Sturgeon hat also noch lange nicht ihr Ziel erreicht, Schottland aus Großbritannien herauszuführen und in der EU zu halten.
Die Musik für die Brexit-Verhandlungen aber spielt in London und dort gleich in mehreren Ministerien. Im Außenministerium, dem neu geschaffenen Ministerium für internationale Handelsbeziehungen und dem ebenfalls neuen Brexit-Ministerium. Daran, ob diese Struktur schlau ist, haben Fachleute ihre Zweifel. Neue Ministerien zu gründen sei immer ein Problem, sagt Oliver Eilert vom Institute for Government.
Das sind große Organisationen mit vielen Aufgaben. Wenn man das aufbaut, dann kostet das erstmal 15 Millionen Pfund. Und am Anfang ist so eine neue Organisation mit einer Menge technischem Kram beschäftigt, bevor sie richtig mit der Arbeit beginnen kann.
Und dann brauche man jetzt ein paar Fähigkeiten, die man aber nicht habe. Experten für Handelsabkommen zum Beispiel.
There is a set of skills that the UK civil service needs, where it's currently lacking. Trade negotiators is an obvious example.
Von diesen Fachleuten hat Großbritannien nämlich nur noch sehr wenige. Handelsverträge wurden in den vergangenen Jahrzehnten ja vor allem von der EU für ihre Mitglieder ausgehandelt. Jetzt sucht die Regierung händeringend nach Fachleuten. Bei ehemaligen Regierungsbeamten, die inzwischen im Ruhestand sind, bei den britischen EU-Beamten in Brüssel, auch in Übersee, im ganzen Commonwealth bis hin nach Neuseeland. Handelsabkommen seien eine sehr spezielle Materie, für die man nicht leicht Leute finde, sagt Charles Grant, der Direktor des Londoner Zentrums für europäische Reformen.
Sie müssen kein Wirtschaftsfachmann oder Jurist sein, sondern ein richtiger Verhandler. Sie müssen wissen, wie Kompromisse entstehen, wann wer Zugeständnisse machen kann und dass nichts verhandelt ist, bis alles verhandelt ist.
Und die Aufgabe ist gewaltig. Eigentlich gehe es um 6 Brexit-Verhandlungen, nicht nur um eine, sagt Grant. Der Scheidungsvertrag auf Basis von Artikel 50 des EU-Vertrages sei ja nur das eine. Aber man müsse sich ja parallel dazu für die Zeit danach vorbereiten. Abkommen mit den bisherigen EU-Partnern für Wissenschaft, Verteidigung, die Zusammenarbeit der Geheimdienste und so weiter abschließen. Das Verhältnis zur Welthandelsorganisation WTO klären. Es drohe auch schon bald ein gefährlicher Schwebezustand.
Zwischen dem Austritt aus der EU und dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens wird eine Lücke von 3, 4, 5 Jahren entstehen. Dafür muss es ein Übergangsabkommen geben.
Das könne der schwierigste Teil werden, sagt Grant, denn darin müsse schon alles zur Sprache kommen, was auch langfristig eine Rolle spiele. Der Zugang zum Binnenmarkt, die Verbindlichkeit europäischer Rechtsprechung, die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Und schließlich müsse die Regierung von Theresa May die 53 Handelsverträge, die die EU für ihre Mitglieder abgeschlossen hat, übertragen oder neu verhandeln. Selbst das wird parallel zum Scheidungsvertrag und zum Übergangsabkommen kaum in 2 Jahren zu schaffen sein. Der gesamte Prozess werde viele Jahre, vielleicht eine ganze Dekade in Anspruch nehmen, sagen Fachleute. Das Vereinigte Königreich, diese Nation von Seefahrern, hat die Ankerleinen gekappt, um die Enge des europäischen Hafens zu verlassen. Das Ziel ist die offene See, auch wenn das schwere See bedeutet. Und noch irrt das Schiff, von dem man gar nicht weiß, ob es immer noch ein prächtiger Viermaster ist oder inzwischen eine kleine Jolle und ob die Mannschaft auch fit ist für die offene See, im Hafen herum auf der Suche nach der Ausfahrt. Und manche werden schon ungeduldig, so wie Peter Haig von der Grimthorpe Colliery Band. Warum werde der EU-Ausstieg noch verschleppt, fragt er. Man habe abgestimmt in einem demokratischen Votum und das laute: raus aus der EU.
Let's get on with it. We voted. We've had a vote, democratic vote. We voted to come out. And that's what they should be on with now. Getting on with it, as far as I'm concerned.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: 100 Tage nach dem Brexit-Votum. Wann tritt Großbritannien aus der EU aus? Eine Sendung von Stefanie Pieper, Jens-Peter Marquardt und Thomas Spickhofen, ARD-Studio London. Redaktion: Wolfgang Heinemann.